In dieser Folge vom PostFinanz-Podcast wollen wir herausfinden, wie denn Generation Z über Geld denkt, wie die Generation Z spart und wie sie investiert, was sie von traditionellen Finanzinstituten halten und was sie sich von ihnen eigentlich wünscht. Ganz einfach gesagt, wir wollen wissen, was Generation Z wirklich will, wenn es um die Finanzwelt geht. Dazu reden wir mit zwei Gästen, die die Generation Z perfekt vertreten, und zwar Amélie Galladé, Politikerin bei der GLP, Kolumnistin und selber Podcasterin, und mit Yannick Blättler, Unternehmer und Experte für Bedürfnisse von jungen Leuten, ebenfalls Agenturgründer von der Agentur Neoviso. Sie können uns firsthand erzählen, was ihre Generation von der Finanzbranche wirklich erwartet und wo es innovativ vorwärts könnte gehen. Und damit wir das Ganze auch wissenschaftlich in die Perspektive können setzen, haben wir den Generationenforscher Rüdiger Maas in dieser Folge mit dabei. Auch ihn haben wir mit der These zu der Generation Z konfrontiert und spielen seine Meinung und seine Erkenntnisse aus seiner Forschung auch immer wieder ein. Ich bin Stefan Lendi, schön sind ihr mit dabei. Und somit herzlich willkommen, Amélie Galladé, schön, dass du da bist.
Danke vielmals für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute da bin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Gleichfalls. Und willkommen, Yannick Blättler, auch schön, dass du da bist.
Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich extrem. Wichtiges Thema und gute Truppe haben wir zusammen.
Amélie, du vertrittst die Generation Z nicht nur mit deiner politischen Arbeit, sondern hast auch an einer Studie mitgearbeitet, wo es um Generation Z geht. Was ist bei dieser Studie genau rausgekommen? Was für Fragen hat man angeschaut?
Das war eine Studie im Jahr 2022 von McKinsey und ich habe dort als Reviewer mitgewirkt. Es hat einige junge Leute gehabt, die dort mit einbezogen worden sind, unter anderem auch ich. Dort ist es vor allem um die psychische Gesundheit von der Generation Z gegangen und wie uns beispielsweise damals der neue Krieg in der Ukraine sowie auch die Klimakrise beeinflusst in unserer psychischen Gesundheit, in unserem Wohlbefinden. Und ich durfte dort nochmal drüber schauen und meine Inputs auch dann zu den Ergebnissen geben, die man aus diesen erhobenen Daten geschlossen hat.
Da natürlich auch sind wir gespannt, was du alles noch beitragen kannst, jetzt auch heute zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Yannick, Gründer von der Agentur Neoviso, Generation Z-Experte, kennt sich aus und mit ganz vielen aus der Generation Z geredet. Was interessiert dich, was fasziniert dich so an dieser Generation?
Ja, es fasziniert mich eigentlich, weil alle Unternehmen oder Organisationen generell, auch Parteien und alle Vereine, die wir in der Schweiz haben, sich auseinandersetzen, hey, wie bleiben wir relevant für die nächste Generation? Wir haben einen riesen Generationenwechsel vor uns, was die Arbeitswelt betrifft, was vor allem auch sicher die Finanzmärkte betrifft in der Schweiz, unseren Wohlstand. Und da finde ich es einfach immer interessant, mit den Leuten zu reden, wo geht es her, was müssen wir anpassen und was können wir vielleicht eben auch gleich behalten.
Also im Alltag unterwegs von Unternehmen zu Agentur, als Keynote-Speaker, querbeet. Amélie, bei dir auch, das Engagement war nicht nur beschränkt auf diese Studie, sondern geht auch über diese Studie hinaus.
Genau, das ist richtig. Ich bin politisch aktiv, seit ich 12 bin, jetzt auch in einer Partei. Bin Kolumnistin und schreibe dort auch Text über die Generation Z. Ich möchte mich einsetzen, dass wir sichtbar sind, dass unsere Anliegen gehört werden. Weil eben, das ist relevant in allen Bereichen, in der Politik, in der Gesellschaft oder auch in der Wirtschaft, dass Unternehmen auf unsere Bedürfnisse eingehen. Es geht darum, auch Verständnis zu schaffen für unsere Generation, weil wir eben auch anders sind als die vor uns und gleichzeitig aber auch Vorurteile aufzuklären, die leider immer noch bestehen.
Jetzt müssen wir gleich mal einordnen, wer ist denn eigentlich die Generation Z und wer könnte das besser als ein Generationenforscher? Der Rüdiger Maas ist Psychologe und Generationenforscher, Mitgründer vom Institut für Generationenforschung in Augsburg in Deutschland. Wir haben im Vorfeld vom heutigen Gespräch können mit ihm reden und ich habe ihn gefragt, wer gehört denn überhaupt alles zu dieser Generation Z und was sind die Merkmal, wo wir anschauen.
Also es ist erstmal eine populärwissenschaftliche Einteilung, die in der Regel so 1995 bis 2010 datiert wird. Manche sagen auch 1997 bis 2012. Da gibt es keine wissenschaftliche Festlegung, wo man sagen kann, so exakt an dem Tag ist es so. Im Endeffekt zählt es in der Schweiz wie in Österreich und Deutschland. Es ist die kleinste Kohorte, das heißt, es ist die kleinste, wenn man so will, Generation im Vergleich zu allen anderen, die mehr oder weniger mit Social Media, digitalen Geräten und Smartphone groß geworden sind. Also seitdem irgendwie die aktiv denken oder handeln können, sind die quasi mit dem Smartphone aktiv. Das ist eigentlich mehr oder weniger so das Typische für die Generation Z, ist dieser Lebensraum.
Der Lebensraum im digitalen Raum und gleichzeitig eine populärwissenschaftliche Einordnung. Aber faktisch sind es einfach die Menschen, die ganz digital aufgewachsen sind. Wie definieren ihr das, Janik?
Also digital ist sicher ein riesen Faktor. Also Technologie im Lebenskontext beeinflusst extrem viel. Spezifische Social Media werden wir sicher von dir sehen, das andere nachher hören. Was ich aber auch interessant finde, ist der Arbeitsmarkt. Spielt denen unglaublich in die Hände. Also der hat in den letzten 10, 15 Jahren, wo sie jetzt die Arbeitswelt reingekommen sind, sich doch denen recht in die Hände gespielt, sagen wir mal so. Und was man auch darf sagen oder muss sehen, ist halt der Wohlstand, der unglaublich hoch ist, wo wir über Generationen aufgebaut haben. Und die heutigen Jungen kennen es nicht anders. Ist eigentlich schön, aber manchmal bekommt es genau wegen dem eben auch auf den Deckel, weil man dann sagt, ja, ist unglaublich, was die sich alles leisten oder erlauben, was aber halt wie die Möglichkeiten von heute sind.
Genau, ich kann mich nur anschliessen. Der Rüdiger Maas hat vorher gesagt, wir wären die kleinste Generation. Das stimmt grundsätzlich. Allerdings auf dem Arbeitsmarkt haben wir jetzt vor kurzem auch die Babyboomers überholt. Wir machen 15,4% der Erwerbstätigen der Schweiz aus. Und ich glaube, das Potenzial, das muss man auch anerkennen, dass wir eben die Arbeitswelt von morgen maßgeblich mitprägen. Und deswegen ist es auch sehr relevant, was die Wirtschaft und die Finanzwelt für unsere Generation macht.
Ich habe es gesagt, beide Generation Z ist eine von verschiedenen Generationen, die zusammenkommen. Aber wie definieren wir genau eine Generation und welche andere gibt es denn da noch? Auch das der Rüdiger Maas.
Mehr oder weniger aus dem Marketing heraus kam dann die Idee, das in 15-Jahres-Schritte zu machen. Wenn man daran jetzt steif bleiben würde, hätten wir so die sogenannte stille Generation oder Nachkriegsgeneration. Dann käme die Generation der Babyboomer, die etwa 50 bis 65 Geborenen. Und dann von 65 bis, wenn man so will, bis Ende der 70er, die Generation X. Und dann kommt jetzt die Nachbargeneration, die sogenannten Millennials. Das sind die Geburtenraten ab 1980 bis 95. Und nach der Generation Z kommt die Generation Alpha. Das sind aber wirklich populärwissenschaftliche Einteilungen. Wenn man da nochmal genauer hinschaut, sind es meistens ja, Marketingmenschen, Unternehmensberater und so weiter, die das nutzen. Die das nutzen zum Beispiel, um gewisse Typologien zu erstellen. In der Wissenschaft wird das oft anders dargestellt. Das muss man vielleicht hier an der Stelle dazu sagen.
Ich habe es mir gehört. Ich bin Millennial, ihr gehört ganz klar zu der Generation Z und nach euch kommt jetzt auch schon die Generation Alpha. Auch die müssen wir natürlich besser kennenlernen, Amelie.
Genau, also ich bin noch bei der Generation Z, muss man sagen, aber zum Beispiel meine kleine Schwester ist bereits in der Generation Alpha. Das ist eigentlich die erste Generation, die von Geburt an mit der digitalen Welt konfrontiert worden ist. Eben bei uns ist sich das noch entwickeln gewesen, zum Beispiel das Internet und die sozialen Medien. Aber die, die jetzt Kinder sind, die wachsen wirklich direkt mit dem auf und werden dementsprechend nochmal anders digitalisiert sein, als wir es sind.
Was sind die Vorteile für euch als Generation Z? Was sind aber Nachteile jetzt im Vergleich zu der Generation Alpha und auch zu meiner Generation, zu den Millennials?
Ich denke, das ist schwierig, aus einer Sicht zu beurteilen. Sicher ist es so, dass unsere Weltlage heute insgesamt sehr instabil wirkt. Wir haben viele Krisen. Eben, wir sind Jugendliche gewesen während der Corona-Pandemie und seither folgt eigentlich eine Krise auf die andere. Das bedeutet, wir haben eine grössere Unsicherheit und die Welt verändert sich immer schneller mit den neuen Technologien. Und dementsprechend müssen wir uns auch immer mehr anpassen und uns absichern. Aber gleichzeitig wollen wir uns natürlich auch entwickeln und jetzt Fuss fassen in der Arbeitswelt.
Da habe ich das Millennial noch einfacher gehabt. Die Jugend noch ohne Mobiltelefon, ohne allzu viel Digitalisierung und heile Welt. Auch weniger Konflikte draussen, Janik.
Ja, du sagst vielleicht, du hast es einfacher gehabt. Wenn ich jetzt sogar die Generation Alpha denke, ich meine, was die für Tools heutzutage eigentlich nutzen in der Primar- oder Sekundarschule, dann sagen die wahrscheinlich so, wow, wie haben die das ohne das gemacht? Also die haben es irgendwie auch einfach. Eben, je nachdem, welche Perspektive man anschaut. Ich finde es aber trotzdem interessant, die Z-Generation, die einiges durchlebt hat, nicht nur politisch, technologisch auch, arbeitsmarkttechnisch. Und ich glaube, es ist sicher wichtig und richtig, dass man sie über sie redet und schaut, wie können wir die in die Arbeitswelt hineinbringen, in die Finanzwelt hineinbringen und generell in die Zukunft.
Und durch eben das Vakuum 2 Jahre als Jugendliche nicht können wirklich jugendlich sein. Also wenn ich jetzt daran denke, was wir in diesen 2 Jahren alles erlebt haben, damals, das ist schon einschneidend, gerade in dem Teil vom Leben, wo man auch erwachsen wird.
Absolut. Also eben, man hat da wie 2 Jahre, wo man anders erlebt hat als jede Generation zuvor, weil so eine Pandemie in diesem Ausmaß hat es einfach noch nie vorher gegeben. Und ich denke eben, das ist genau auch die Wichtigkeit am Generationenbegriff, dass es wiederum geht, welche Umstände uns geprägt haben. Und wenn man eben 2 Jahre lang als Jugendliche einfach drin war, daheim, bis in der Familie, in einer Zeit, wo man sich eigentlich eher würde ablösen, denke ich, hat das auch weitreichende Konsequenzen auf die eigenen Ziele, auf die Wertevorstellungen und auf die Pläne.
Also ich sage ganz klar eine Prägung, die von außen kommt, von den Umständen kommt. Ich habe mit Rüdiger Maas nachgefragt, was dann aus seiner Sicht Generation Z, eure Generation, unterscheidet und was die Generation eben anders macht oder was sie neu macht.
Also erstmal macht sie anders, dass wir alle auf die sehr stark schauen. Egal was sie macht, das ist immer sehr stark im Fokus und das wird immer sehr stark medial ausgeschlachtet. Also das sind 10% dieser Kohorte feiert oder ist am Freitag bei Friday for Future. Und wir gehen alle davon aus, sie sind nachhaltig. Wir konnten es wissenschaftlich bis heute belegen, dass diese Generation eigentlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Ganz im Gegenteil, ein anderes Vorurteil ist, dass die Jungen alle digital fit sind. So, der hauptsächliche Konsum der jungen Menschen ist passiv. Da kommen keine Spitzenprogrammierer oder die wirklich verstehen, wie das funktioniert. Es ist aber so, dass halt viele TikTok-Memes und so weiter halt viele Ältere überfordern und deswegen wird das so rein interpretiert. Und es gehen ganz, ganz viele Richtungen. Also die Generation ist eben die kleinste und die ist eben in einer sehr digitalen, ja, disruptiven Welt groß geworden, die eben viele Ältere überfordert und deswegen wird da sehr viel reininterpretiert in die Jungen.
Es wird viel reininterpretiert. Ihr lacht beide, ihr strahlt beide und gleichzeitig sind es doch provokative Worte, um zu sagen, eine Generation, die Nachhaltigkeit proklamiert, aber selber überhaupt nicht nachhaltiger sei. Laut ihm, wie sehen die das? Wie nehmen die das wahr?
Ich finde, das ist eine wichtige Beobachtung. Das stelle ich selber auch fest, dass natürlich auch in den Medien sehr ein einseitiges Bild von der Generation Z gezeichnet wird. Eben, wir würden alle fürs Klima streiken, und uns allen wäre Nachhaltigkeit wichtig. Die Klimakrise ist auf dem Sorgenbarometer bei der Generation Z hoch oben, aber beispielsweise die Altersvorsorge und finanzielle Sorgen haben es letztes Jahr überholt. Das bedeutet, für einen Teil unserer Generation ist die Klimakrise eine grosse Sorge, aber ein anderer Teil möchte zuerst mal die Miete können zahlen, nicht höhere Krankenkassenkosten und finanziell abgesicherte Zukunft. Und ich denke, das ist dann doch auch sehr existenziell und eben viel unmittelbarer für uns als so eine Klimakrise, die wir uns als Junge in der Schweiz noch schwierig vorstellen können.
Aber das heisst quasi, man ist wieder mehr bei sich und sagt, was brauche ich und was ist für mich subjektiv existenziell. Also man macht sich auch die Gedanken wieder und nicht nur Gedanken ums Globale über den Planeten. Janik, wie nimmst du das wahr?
Absolut. Also ich glaube, alle Personen, ich meine, auch in einer jungen Generation ist eine gewisse Normalverteilung, was Einkommen, was politische Einstellung oder vielleicht einfach was Know-how oder Wissen halt so ist und Intelligenz und alles. Und ich glaube, das muss man alles betrachten. Und ja, man schaut natürlich für sich. Also ist klar, schulbezogener Stress, Arbeit oder eben generell finanzieller Stress oder Sorge ist gross, das sehen wir auch nach wie vor, wo vielleicht Klima halt eben medial vielleicht wieder ein bisschen zurück ist. Oder? Das ist für ein paar Jahre sicher sehr gross gewesen. Das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, muss man sagen. Und wir dürfen auch nicht sagen, ja, es ist ein egoistischer Generation, wie es gerne mal gesagt wird, aber ich glaube sicher, wenn man jetzt so die Vorzeichen anschaut, aktuell in der Gesellschaft, gerade jetzt in der Schweiz, ist es nicht so, dass einfach alles positiv aussieht und das bekommen die Jungen natürlich auch mit. Aber ich glaube, was trotzdem interessant ist, ist so, Firmen oder generell ältere Generationen versuchen schnell zu sagen, ja, siehst du, die sind gar nicht anders wie immer. Das ist immer nur so ein Hype. Trotzdem, meine Amelie, du kannst es bestätigen, jede Woche kommen die Organisationen und sagen, wir haben irgendeine Challenge mit diesen Jungen. Und nicht nur, weil sie jünger sind, sondern weil sie vielleicht eben anders sind oder vielleicht auf anderen Kanälen unterwegs sind. Und ich glaube, das muss man irgendwie beachten.
Ich stimme absolut zu. Also eben bei mir ist die Nachfrage irgendwann so gross geworden, dass ich dann eine Firma gegründet habe und jetzt auch selbstständig bin in diesem Bereich, dass ich wöchentlich Unternehmen und Organisationen berate, weil eben viele dann doch anstehen, wenn es darum geht, wie sie die jungen Leute erreichen, wie sie sie ins Boot holen und wie sie eben auch behalten. Weil Generation Z wechselt zum Beispiel schneller den Arbeitgeber als Generationen vorher. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Vorwurf, wir sagen voll eben erstens Normalverteilung und zweitens sprechen da Zahlen auch dagegen. Also wir Jungen, die Jungen von heute, arbeiten mehr als die Jungen von früher. Das hat jetzt auch gerade eine Untersuchung in Deutschland ergeben. Ich nehme an, in der Schweiz ist es ähnlich, dass eben das Phänomen der Side-Hustles auch immer grösser wird. Also, dass man mehrere Einkommensquellen hat und vielleicht auch neben dem Studium oder neben dem Job noch etwas Eigenes aufbauen möchte. aufbauen.
Du hast ja gesagt, eben, das ist etwas Eigenes aufbauen, also irgendwo die Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung auch und gleichzeitig aber doch auch das Existenzielle. Du hast vorhin gesagt, man macht sich ja Gedanken, wie sieht es mit der eigenen Zukunft, mit der eigenen Vorsorge aus? Kann ich mich selber finanzieren, wenn ich dann mal Familie möchte haben? Wie sieht es aus, wenn ich älter werde mit der AHV? Das sind sehr viele Fragen, wo man sich vielleicht früher weniger auch Gedanken dazu gemacht hat. Oder wo man jetzt auch bei meiner Generation, du hast denn du eine BVG, hast eine Pensionskasse, wie sieht das aus, da jetzt fast noch zu wenig Gedanken macht.
Absolut. Also das Rententhema, die Altersvorsorge, ist auch in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit ein grosses Thema gewesen. Werden wir noch AHV haben später? Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, wie unsere Rente mal wird aussehen. Da haben wir alle eine grosse Unsicherheit. Und dementsprechend fühlen wir uns auch verantwortlicher für unsere Finanzen, weil wir wissen auch, wir müssen selber vorsorgen, wir müssen selber schauen und wir möchten uns absichern.
Also mehr Verantwortung übernehmen für die Finanzen, weil es um die eigene Existenz, um die Existenz von der Partnerin, vom Partner und von der Familie und um die eigene Zukunft geht.
Ja, also ich würde auch sagen, da muss man den, so den Alterseffekt schon noch recht beachten. Also ich glaube, mit 15 schaust du das Thema an, als mit 19 und mit 24. Also es ist schon noch wichtig, in dem Alter geht recht viel. Also wahrscheinlich mit 24 ist das gesamtwirtschaftliche und Vorsorgethema wahrscheinlich noch ein bisschen seriöser als früher. Trotzdem muss man aber sagen, ist das Thema Finanzen generell sicher grösser geworden oder es ist mehr auf dem Radar, weil du bist mehr konfrontiert worden. Oder? Früher hast du vielleicht mal etwas von der Bank gehabt, hat sich einen Anlass gegeben, vielleicht mal einen Flyer und heute ist halt schon, wenn du auf Social Media bist, wo halt die meisten Jungen sind, siehst du die Themen. Es gibt sehr viel Sinnvolles, es gibt sehr viel, aber auch sehr Gefährliches im Sinne von Fake-Sachen und irgendwelche Erfolge, die da versprochen worden sind. Und ich glaube trotzdem ist es interessant, dass generell eine junge Generation sich früher mit dem beschäftigt. Und das finde ich auch super interessant. Auch wenn es einem stressen kann oder auch stresst, ist trotzdem wichtig, dass man es macht. Weil wenn du, sag jetzt mal, 35, 40-jährige fragst, hey, was hättest du gern früher gewusst, wo du 15, 20, 25 warst, sagen sehr viel so Financial Literacy, also mehr mich um die Finanzen tun und auch wissen, um was es geht.
Wird ja bei vielen Familien immer noch nicht am Familientisch diskutiert. Ja, und eigentlich, vielleicht ist eure Generation, ich habe es gerade überlegt, wenn ihr sagt eben auch, die Frage von der Selbstverwirklichung, vielleicht der Side-Hustle, hast du gesagt vorher, doch noch einen Weg zu finden, auch noch in eine Selbstständigkeit. In dem Moment musst du automatisch die Gedanken auch machen. Also vielleicht ist genau das, eben den Side-Hustle haben, was könnte ich selber noch als eigene Firma aufziehen, vielleicht ist genau das auch ein Grund, dass man sich mehr mit diesen Themen auseinandersetzt.
Ja, das ist eine spannende Beobachtung, die teile ich auch. Eben bezüglich Finanzbildung muss man schon sagen, dass da auch eine grosse Chancenungleichheit besteht. Eben, dass wenn man aus einem Haushalt kommt, wo Finanzen ein Thema sind, wo man Kompetenz in diesem Bereich hat, dass das ein grosser Vorteil ist. Weil eben, ich habe eine Matur gemacht, ich bin am Studieren, aber es hat noch nie in der Schule irgendjemand mir beigebracht, wie ich ein Budget mache, wie ich mich um meine Altersvorsorge kümmern oder wie ich investiere. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Und ich denke, da ist schon grosses Potenzial rum, eben, dass man es auch schon früher thematisieren würde in Bildungsinstitutionen, aber gleichzeitig auch, dass Finanzunternehmen beispielsweise da auch Abhilfe leisten können, indem sie uns als Generation Z abholen und uns auch seriös informieren.
Also es steht nicht nur, das Individuum selber steht nicht nur in der Verantwortung, sondern eben auch Finanzinstitut, Schulen, aber auch die Eltern, das familiäre Umfeld zuhause. Wie war das bei dir, Janik, damals?
Ja, ich denke, also mein familiäres Umfeld, wenn man es jetzt wirklich vergleicht, gesellschaftlich, ist sicher sehr gut gewesen. Also das darf ich einfach so sagen, oder? Also nicht, das weiss nicht ultimativ, aber im Vergleich oder im Durchschnitt sicher gut. Und meine Eltern haben sich auch Finanzen da und ich habe das erfahren. Trotzdem ist es jetzt nicht bei meinem Vater das Thema Nummer eins gewesen, wenn machst du jetzt die dritte Säule und Vorsorge und so. Also überhaupt nicht. Und ich glaube, da kannst du dich gut informieren heutzutage. Das ist sicher ein Thema, wo man auch sagen, hey, das müssen wir auch unbedingt jetzt auch der nächsten Generation weitergeben. Ich glaube aber trotzdem, von der Schule ist wirklich nichts gekommen, das darf man schon so sagen. Und ja, von den Banken, die ich bisher dazu hatte, auch eher zu wenig. Das sagen dann auch immer, darf man auch ehrlich sein. Und das ist wichtig. Und ich glaube, das ist noch allgemein ein wichtiges Thema. Wer ist eigentlich für das Ganze verantwortlich? Oder? Ich glaube, sicher die Eltern haben sicher einen riesen Einfluss auf die Jungen, aber auch die Schulen, aber auch die Unternehmen. Also alle, weißt du, es ist nicht einfach nur so, ja, die müssen mehr machen.
Eben, es müssen alle zusammensparen. Ja. Und ich habe gesagt, wir haben verschiedene Stakeholder. Genau. Und wenn alle ihren Teil dazu beitragen, also die Schule, die dann mal sagt, so machen wir ein Budget, so funktioniert, das Finanzinstitut, das die Wichtigkeit aufzeigt, aber ein älteres Haus, wo so Themen auch mal am Familientisch beim Znacht entsprechend mal mitnehmen. Was haben die für Erwartungen an die Finanzwelt? Hat die Finanzwelt verstanden, wie die Generation Z tickt, oder könnte die Finanzwelt noch einiges besser machen? Sei es, was Produkte angeht, wie man abgeholt wird, oder eben auch Financial Literacy?
Ich denke, da gibt es grosse Unterschiede und sicher auch noch viel Potenzial für Finanzinstitute. Wir haben einerseits, dass unsere Generation digitalisierter ist als die vorher, dass wir am liebsten alles mobil abwickeln, über das Smartphone. Aber dass wir eben, wie du vorher schon erwähnt hast, dass wir auch immer wieder konfrontiert sind mit Scams in den sozialen Medien oder so ein bisschen zweifelhafte Geschäftsmodelle, Schneeballsystem, dass wir durch das vielleicht auch kritischer sind, hoffentlich kritischer sind, und dementsprechend vertrauen wir auch traditionellen Finanzinstituten und Banken stark, weil das für uns eben den Unterschied macht im Vergleich zu, wenn wir jetzt in den sozialen Medien irgendeinen Clip sehen, zu wie wir schnell Geld verdienen und wo wir investieren sollten.
Also du weißt, du wirst nicht hinters Licht geführt, du kannst wirklich vertrauen, weil ein Finanzinstitut, weil eine gewisse Marke da ist. Aber die Art, wie wir zusammenarbeiten, die muss digital sein. Und das heisst, dann, wenn ich mit dem Finanzinstitut etwas zu tun habe, dann ist das für mich da, dann beratet es mich, dann unterstützt es mich und gibt mir das, was ich brauche.
Ja, das kann ich bestätigen. Also in unseren Studien ist ganz klar auch, wenn du über Banken redest, dass viele Junge sagen, also jetzt klassische Banken sagen, hey, wirklich Vertrauen ist sehr hoch. Das ist definitiv ein Attribut, das zugeschrieben wird. Man hat gesehen vor, ja, ich mache jetzt das seit 9 Jahren, und am Anfang sind halt so die Neobanken, also die Challengers, recht stark aufgekommen, oder? Sie haben so eine neue Customer Experience geboten, neue Journey geboten, wo viele Banken gesagt haben, wie müssen wir das jetzt so machen? Wo ich dann hoffentlich gesagt habe, ja, die möchten das sicher sehr cool, gutes Erlebnis, digital, digital first und so. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, die letzten 3-4 Jahre ist recht viel gemacht worden, wahrscheinlich auch durch Covid, wo ich gemerkt habe, hey, wir müssen da digitaler werden, gerade auch mit den Apps, super, super gut. Aber trotzdem gibt es noch viel zu machen, und ich glaube, die Innovation könnte ein bisschen schneller noch vorangehen. Und da geht es eigentlich zwei Sachen. Einerseits Bankenprodukt, also wir sehen auch junge Leute, wieso bist du bei einer Bank, spezifisch, weil sie Angebote spezifisch für junge Leute haben, das sagen viele Junge. Und dann das andere ist natürlich Storytelling, Branding, Kommunikation drumherum, wo ich auch glaube, die meisten Banken könnten da noch mutiger sein, als sie meistens sind.
Absolut. Also eben, ich denke auch, gerade den Online-Auftritt könnten viele Banken verbessern. Traditionelle Banken haben das Asset von dieser grossen Vertrauenswürdigkeit. Gleichzeitig eben das Image, das manchmal ein bisschen vergilbt und veraltet wirken kann auf uns Jungen. Weil eben, wir sind in den sozialen Medien unterwegs. Das heisst, ja, im 9:16 Format in Videos spielt es sich eigentlich ab. Und dementsprechend sollten die Banken eben auch in den sozialen Medien stattfinden und dort auch stark auf Authentizität setzen, auf Influencer und auf Glaubwürdigkeit. Ich denke, das wäre so ein bisschen das Rezept, damit die Banken auch in Zukunft modern bleiben.
Was heisst das konkret beispielsweise für eine Postfinanz, wo modern ist? Der Auftritt ist jetzt gerade erneuert worden, sieht lässig aus, und Postfinanz eine von den Vorreiterinnen, eben auch wenn es darum geht, mit Krypto können zu handeln und so weiter. Am Puls von der Zeit zu sein, ist das etwas, was Postfinanz gut macht, richtig macht? Wie nehmen die das wahr?
Also sie haben es besser gemacht im Vergleich zu früher, darf man sagen, also sogar auch gut. Das ist definitiv so, sie gehen mutig, sie suchen auch mit Bildwelten zu arbeiten von jungen Leuten. Am Schluss müssen wir authentisch oder relatable sein, sagen wir oftmals. Was spannend ist trotzdem, oder? So der, eben, du hast von Krypto geredet, oder? Jetzt auch kürzlich eine Podcast-Episode dazu gegeben. Ich glaube, häufig werden Kryptos von jungen Leuten auf anderen Plattformen gehandelt, und sie haben aber eine Postfinanz oder eine andere Bank als Lohnkonto haben. Oder? Also es ist eigentlich nur interessant, dass sie so das Vertrauen haben, so das Lohnkonto-Bank zu sein. Wir müssen schauen, dass man das natürlich nicht verliert. Und ich glaube trotzdem, so ein kleines Interface, dass eben die modernen Themen auch in die App integriert werden und sich genauso cool anfühlt. Ich glaube, das wäre noch zu machen. Also Produkt, tech-mässig das zu verbessern, und auf der anderen Seite eben drumherum vom Storytelling ist jünger geworden. Ich glaube aber, zum wirklich so Gen Z, gerade die ganz Jungen abzuholen und Fans gewinnen, könnte man wahrscheinlich noch einen Schritt zulegen. Aber
Was ist denn mit allen anderen Generationen in diesem Moment? Weißt du, wenn man sagt, wenn man jetzt alles auf die Generation Z ausrichtet, was ist denn mit allen anderen?
Ja, Stefan, das ist eine relevante Frage, aber die sind ja wegen dem nicht ausgegrenzt. Die Frage ist immer, wie erreichen wir die Jungen? Banken sagen immer, ja, mit den anderen haben wir ja. Mit denen verdienen wir schon Kohle, mit den Jungen müssen wir Kohle verdienen. Und die müssen wir gewinnen, auch langfristig. Und darum, ich glaube, auch bei den Eltern könntest du coolere Sachen machen. Also mein Vater ist auf Instagram und sagt vielleicht, du, ein cooles Reel würde ich mal sehen, nur muss es natürlich relatable für seine Generation und für seine Alterssituation sein. Und ich glaube, das, also ich muss ehrlich sagen, zum ganz ehrlich sein, viele Institute, Finanzinstitute könnten einen besseren Job machen, die einzelnen Generationen anzusprechen oder Zielgruppen anzusprechen, sorry, in allen Generationen. Und da gehören halt die Jungen dazu, weil es halt die Zukunft vom Business halt ist, was sehr wichtig ist für Banken.
Alle Generationen richtig ansprechen, in ihren Bedürfnissen abholen, Amelie?
Ich schließe mich da an. Ich meine, wenn man schaut, wer da in der Marketingabteilung sitzt, dann sind das häufig nicht Personen aus der Generation Z. Und wie sollten sie denn uns erreichen? Also wie sollten sie relatable sein für uns? Ich denke, eben da kommen dann junge Menschen ins Spiel oder eben auch das ganze Generationen-Thema. Und um nochmal darauf zurückzukommen, wieso eben auch viele von uns an einem anderen Ort anlegen, als sie das Lohnkonto haben. Ich denke, da spielen Gebühren auch eine wichtige Rolle, dass eben viele Online-Dienste und andere Investitionsplattformen tiefere Gebühren anbieten als die traditionellen Banken, wenn es ums Investieren geht. Und viele Junge darum die eigentlich vorziehen, aber sagen doch, für meinen Lohn habe ich dann noch eine traditionelle Bank.
Wenn man alles könnte zusammenführen und vor allem nicht nur Generation Z, sondern alle Generationen auch schützen vor diesen Scams, die eben unterwegs sind, das würde ja allen helfen und würde allen dienen.
Ja, absolut. Also ich denke eben, da kommt wieder Financial Literacy ins Spiel, die Finanzbildung, die uns allen fehlt. Ich denke dann, die meisten von uns wie zu wenig erfahren und eben die Bildungsstände sind sehr unterschiedlich. Man muss auch sagen, dass das einer der Hauptgründe ist, wieso dass Menschen nicht investieren und ihr das Geld auf dem Sparkonto lassen, was ja in Zeiten der Inflation wirklich nicht das Gescheiteste ist, langfristig. Und insbesondere, muss man da auch betonen, hat man noch ein grosses Potenzial bei den Frauen, dass eben Frauen deutlich weniger anlegen als Männer, dass sie immer noch aufs Sparkonto setzen. Das eben auch häufig wegen Unsicherheiten. Das heisst, Finanzinstitute könnten sagen, sie holen dort die Leute ab, indem sie möglichst objektive Bildung bereitstellen und so dann auch die Leute ermutigen, empowern, dass sie investieren.
Genau, und du sagst schön, aber gerade bei den Frauen, sparen ist nicht gleich investieren. Und investieren muss man lernen. Und Geld sparen, das führt nicht dazu, dass das Geld auch wächst und man sich das kann leisten kann, was man in Zukunft sich möchte leisten oder die Bedürfnisse kann erfüllen, die man möchte.
Genau, also ich glaube, das ist immer noch so ein klassisches Bünzli-Schweizer Mindset, wo am besten ist das Geld auf dem Sparkonto aufgehoben und eben sparen, sparen, sparen. Das ist uns schon von klein auf mitgegeben worden. Gleichzeitig wissen wir heute, dass auf dem Sparkonto nicht mehr lohnenswert ist.
Also lern dein Geld anlegen, investieren und nimm Verantwortung für die Investitionsentscheidung.
Das ist eben etwas, wo ich zum Beispiel mir grösstenteils selber beibringen musste. Und da sieht man auch, dass zum Beispiel junge Leute, also 33% von der Generation Z, die wenden sich dann an Online-Plattformen und an Social Media, wenn sie möchten, Finanztipps bekommen. Jetzt stelle ich mal die Frage in den Raum, ob das dann die gescheiteste Quelle ist oder ob man da nicht noch könnte bessere, verlässlichere Quellen einbringen.
Ja. Genau, es geht besser, aber es ist tatsächlich ein Problem für die Generation Z, aber auch für die anderen Generationen, die in den sozialen Medien unterwegs sind. Ja.
Genau, und wie komme ich richtig zu den richtigen Informationen, die relevant und sicher sind für mich? Und ich glaube, schön ist sicher, wir haben in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, einiges gesehen, auch an einzelnen Leuten, an einzelnen Gesichtern. Ich denke, so ein Finanzfabio muss man in dem Kontext erwähnen, wo eigentlich fast im Alleingang etwas angerissen hat, wo zum Glück auch viele andere etwas gemacht haben, wo sagen, hey, das ist interessant, um finanzielle Bildung weiterzufördern. Und aus meiner Sicht auch etwas ist, wo ich sage, hey, das ist auf Augenhöhe, es wird eben so produziert in Videos, in Kurzform, wie es eben ist. Und dann eher spannende Sachen macht, wo du als junge Person kannst sagen, hey, was macht damit? Ich meine, weißt du, wir haben Fokusgruppen von jungen Leuten, die sagen, hey, ich habe jetzt die Lehre gemacht, ich habe ein paar tausend Franken können sparen, vielleicht 2'000, 3'000, weißt du, aus der Lehre, also vielleicht 1-2 Jahre nach der Lehre. Aber bei den meisten Banken, ja, heisst es ja, ich kann das ja gar nicht anlegen und etwas damit machen. Darum, was machen sie? Sie einfach sparen. Aber das ist genau das Problem, oder? Eigentlich, du kannst so viel machen, auch mit kleinen Beträgen, auch mit dem Betrag, den du machen sollst. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr pushen.
Ja, genau, die Mythen, die müssen wir auflösen. Ja. Du hast gesagt, dass der Mythos vom Sparen anstatt zu investieren. Apropos Mythen, wir haben mal nachgefragt, was es denn alles für Mythen über die Generation Z gibt und vor allem über das Finanzverhalten von der Generation Z. Es sind Mythen. Und die schauen wir miteinander an. Da hören wir auch rein, was der Rüdiger Maas dazu meint. Mythos 1. Generation Z versteht nichts von Finanzen. Über das haben wir jetzt ja schon geredet. Die junge Generation interessiere sich kaum für traditionelle Finanzthemen, weil sie nie richtig gelernt hätte, mit Geld umzugehen. Mythos, den man immer wieder hört. Ich habe mal nachgefragt mit Rüdiger Maas, wie er das sieht. Mythos oder gibt es da doch das ein oder andere Kernli Wahrheit aus seiner Perspektive?
Oh, das sind verschiedene Ebenen jetzt in den Mythen. Also wir konnten tatsächlich nachweisen, dass es bestimmte Dinge gibt, die Jüngeren weniger stark interessieren, wie jüngere Menschen im gleichen Alter vor 20 Jahren zum Beispiel. Das ist das Thema, ja, heutzutage zum Beispiel Versicherung. Weil viele Absicherungen die Eltern übernehmen tatsächlich, das ist so ein Thema. Jetzt wird es aber schon schwieriger in der Vergleichbarkeit. Also wenn man jetzt sagen, die interessieren sich jetzt nicht für langfristige Ziele wie jetzt ein Haus oder ein teures Auto, dann ist es jetzt auch viel, viel schwieriger, als das vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt also, ne, und dann gibt es jetzt auch plötzlich die Generation, die halt sehr viel erben werden. Das heißt also, bestimmte Dinge sind da auch gar nicht mehr da. Dann haben wir einen höheren Migrationsanteil. Wir konnten belegen, dass zum Beispiel Frauen aus zum Beispiel muslimischen Ländern ein viel höheres Verständnis für Finanzströme oder Finanzen haben, als zum Beispiel jetzt Gleichaltrige aus anderen Ländern und so weiter. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, das so zu sagen, aber insgesamt ist es schon so, dass wir bei ganz vielen eben eine gewisse Unselbstständigkeit haben, die aber antrainiert ist, weil die Eltern sehr viel abnehmen und sehr viel übernehmen und so eben auch diese Themen der Finanzierung. Das muss man aber halt auf verschiedenen Ebenen auch dementsprechend immer in Relation setzen, bevor man da eben diesen Mythos da in irgendeiner Form belegt oder widerlegt. Ja.
Also was wir vorher gesagt haben, Financial Literacy, die brauchen wir, aber es müssen alle, und zwar alle Generationen miteinander zusammenarbeiten.
Absolut. Also ich glaube, da müssen alle voneinander lernen. Auch sehen, was hat sich grundsätzlich verändert, was vielleicht nicht mehr möglich ist heute. Was ist immer noch möglich? Also wir haben eben von dem grossen Traum, Generation Babyboomer, Generation X, hat Selbstverwirklichung gehabt von eben von diesem Haus, Boot, Auto, weiss nicht was, oder? Wo ich sage, ja, das ist heute sicher anders. Selbstverwirklichung ist eigentlich jetzt schon zu sagen, hey, was mache ich mit meinem Leben? Und trotzdem glaube ich so zu checken, hey, je früher du anfängst mit Finanzen, mit Investieren und all das, desto besser. Egal wer du bist, ich glaube, das darf noch ein bisschen mehr von den älteren Generationen zu den Jüngeren kommen.
Genau, also nach dem Motto, dass unsere Generationen euch sagen müssen, du wirst irgendwann auch mal 10 Jahre älter sein. Irgendwann bist du 30, genau. 40, 50, 60. Überleg dir jetzt bitte auch, was du dann echt könntest wählen.
Genau, ich stösse mich Janik an. Ich denke, das ist sicher ein wichtiger Hinweis, eben, dass sich auch unsere Ziele verändert haben. Gerade auch, wenn wir beispielsweise den Wohnungsmarkt anschauen, dann ist es vielleicht nicht mehr gleich attraktiv, heute ein Haus zu kaufen oder überhaupt möglich. Und wir setzen dafür viel mehr auf eigene Absicherung, verlassen uns vielleicht weniger auf den Staat, auf die AHV. Aber da muss man dann auch wieder betonen, eben, gerade auch, wenn es um die Unterstützung der Eltern oder ums Erbe geht, dass da andere Faktoren wie der sozioökonomische Hintergrund eine grössere Rolle spielen als das Generationenthema. Weil da haben wir dann wieder die anderen Kategorien, die mitspielen, die es machen, dass viele aus der Generation Z dann gleich eine andere Erfahrung haben.
Mythos 2. Habt ihr Lust auf den nächsten Mythos?
Yes.
Also, wir haben den auch schon angeschnitten. Mythos Nummer 2. Banken haben für die Generation Z ausgedient. Klassische Banken sind für viele junge Menschen nicht mehr relevant. Man vertraue eher auf Fintechs, auf Kryptowährungen und auf Peer-to-Peer-Zahlungen. Und alles muss digital sein. Filialen von Banken sind somit in diesem Sinn bald überflüssig. Wir haben nachgefragt beim Rüdiger Maas. Bitteschön.
Das ist eine gute Frage. Wir wissen, dass zum Beispiel, wenn es um langfristige Dinge geht, die Jungen am liebsten die Eltern dabei hätten für Entscheidungsfindungen. Und das müssen wir auch die Eltern mitdenken. Das heißt, die Eltern sind da eher weniger in diesen ganzen Themen drin. Also die brauchen dann vielleicht noch den klassischen Berater. Die Generation Z ist es gewohnt, viele Dinge digital sofort zu lösen. Also das fängt schon an, eine Haustürklinge zu bedienen, da schreibe ich lieber eine WhatsApp oder eine Pizza zu bestellen, das mache ich lieber eine App. Aber wenn es dann um so Geldanlagen, langfristige Dinge geht, dann wird es schon schwieriger. Und da ist dann so ein physischer Austausch dann doch eher was Gutes.
Also doch noch einen physischen Austausch. Es muss nicht Bankfiliale sein in dem Moment, aber das Gespräch, ist das etwas, was ihr selber auch wahrnehmt, dass ihr sagt, da möchte ich gerne mit Leuten darüber reden, die verschiedene Erfahrungen haben, die doch vielleicht auch ein gewisses Expertenwissen haben?
Ja, ich glaube, das Wort Vertrauen, was ja für die Bank unglaublich wichtig ist, generell spielt auch hier eine riesige Rolle. Die Jungen, das sieht es bei mir auch, ich hatte auch gewisse Momente gehabt, wo ich froh war, einen persönlichen Austausch zu haben. Das hätte nicht müssen in der Filiale sein, überhaupt nicht. Es hätte von mir sogar können per Call sein, aber hauptsächlich habe ich jemanden, und ich weiss, der schafft oder die schafft dort, hat das Vertrauen und versteht mich, sicher wichtig. Aber nachher geht es darum, das Zeug einfach digital zu machen. Und ich glaube, dann ist eben so die Relevanz von diesen Neobanken, wo das ein cooles Erlebnis bieten für Krypto, Trading oder so, halt schon relevanter, weil halt, du bist mehr drauf, dort drauf, oder? Und die andere Bank, die klassische Bankbeziehung, hast du irgendwann mal geregelt. Und ich glaube, der Mix ist sicher noch wichtig. Und ich glaube auch, es braucht nicht mehr so viele Filialen in Zukunft, wie es ist. Aber dass du irgendeinen physischen Ort hast, um dich zu treffen, das würde ich unbedingt noch empfehlen.
Und eine persönliche Beratung, die darf heute digital stattfinden oder die darf an ganz anderen Orten und Locations auch stattfinden?
Genau, also es ist nicht die Entscheidung, ob digital oder persönlich, sondern eher digital und persönlich. Also es braucht beides, weil das Persönliche, das kann man nicht einfach so ersetzen. Das ist eben auch das, was eine Vertrauensgrundlage schafft und was die traditionellen Banken von diesen vielen Online-Angeboten abheben. Gleichzeitig muss eben auch alles praktisch, effizient und digital können stattfinden. Es braucht wie beides. Und ich denke, Banken sollten sich auch dementsprechend aufstellen, dass sie gleich noch einige Filialen haben, aber ein ausgebautes und starkes Online-Angebot.
Das heisst aber, der richtige Inhalt zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal. Und bitte schön, wir dürfen aussuchen, wir dürfen uns entscheiden, wann möchten wir wie Kontakt haben zu der Bank. Und ist es jetzt einfach eben ein Trade zu machen, was digital geht, oder ist es ein persönliches Gespräch oder eine Beratung?
Ja, schau, ich kann dir eigentlich ein Zitat geben, was für mich immer noch legendär war. Und zwar haben wir Fokusgruppen gemacht über Bankinteraktionen mit 8, 9 jungen Leuten. Und dann hat jemand gesagt, ja, er versteht ja schon, dass Banken sicher sein müssen, aber er versteht es halt nicht, dass Banken eigentlich über die Wochenende das Internet abschaltet. Und dann haben wir so gedacht, hey, was ist das schon 2020 gewesen. Dann haben wir gesagt, was er meint. Er hat gesagt, ja, wenn er ja am Wochenende etwas auslöst, dann wird das ja nicht gerade überwiesen, wie bei Twint oder bei anderen Sachen, sondern es geht ja bis am Montag. Also, das so für dich ist das sowieso unglaublich, dass das so eine Infrastruktur ist, die halt dann so ein bisschen langatmiger ist. Und ich glaube, das muss, an diesen Sachen müssen wir eben auch schaffen. Einfach eine coole Experience haben. Und dann die richtigen Informationen richtig aufbereitet auf dem richtigen Format, ja.
Was ich da aber lässig finde, oder, da sind ihr irgendwo Vorreiter und sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass dann am Wochenende gar nichts geht. Wir sind uns gewöhnt, dass alles sofort umgesetzt wird. Und von dem, dass ihr da Vorreiter sind, profitieren auch wir Millennials und alle anderen Generationen vor uns.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da geht es ja auch um einen Austausch zwischen den Generationen und wir können auch viel voneinander profitieren, gegenseitig. Und gerade auch das Digitale, das ist ja nicht nur für Generation Z ein Vorteil, sondern für uns alle. Gleichzeitig profitieren wir natürlich auch von diesen vielen Filialen, die es immer noch gibt. Ich denke, da geht es auch um so ein Wechselspiel zwischen diesen Bedürfnissen, eben mit dem Ziel, dass man eine Bank für alle Generationen ist.
Absolut. Kann nur bestätigen.
So süß, dass wir sind uns einig, alle drei. Wie können es besser sein? Wir haben noch einen dritten Mythos vorbereitet, den wir kurz schon angeschnitten haben von Amelie. Nachhaltigkeit, Sicherheit und Sinn sind wichtiger als Rendite für Generation Z. So sagt der Mythos, sei finanziellen Erfolg zweitrangig. Wichtiger sei Sinnhaftigkeit, Work-Life-Balance und gesellschaftlicher Impact. Unsere Ansichten haben wir schon gehört dazu. Hören wir rein, was unser weiterer Experte dazu sagt.
Der Mythos ist, für Gen Z ist finanzieller Erfolg zweitrangig. Das stimmt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die sind tatsächlich sehr kapitalistisch geprägt und konsumorientiert. Die haben ja nie eine andere Welt kennengelernt. Die mussten auf nichts verzichten, seitdem sie auf der Welt sind. Die meisten, also jetzt nicht eher die Unterschied, aber so die Mittelschicht und gehobene Mittelschicht, die haben ja nur ihr Leben lang konsumiert. Also für die ist Konsum finanzielle Fokussiertheit sehr stark sogar da. Viel stärker als bei allen Generationen davor. Allerdings sind es andere Sprünge. So dadurch, dass, man muss sich das so vorstellen, da kommt jemand mit 23, hat ein fertiges Studium, mit einem Bachelor sozusagen, bewirbt sich und es gibt ja nichts, was der noch nicht gesehen hat. Der hat schon die Welt gesehen, schon Fernreisen gemacht, hat ein Handy für 1.000 Euro oder in dem Fall für 2.000 Franken oder wie auch immer Der hat eben schon alles. Der ist ziemlich gesättigt. Das heißt, die Arbeit ändert da gar nicht mehr so viel an seinem Ist-Zustand. Deswegen erwarten die auch andere Sprünge. Die haben andere Gehaltsvorstellungen plötzlich. On top werden etwa 95-97% dieser Generation folgt freiwillig Influencern und sieht jeden Tag, dass da jemand Millionär werden kann mit einfach ein paar netten Fotos. Ich überspitze jetzt mal. Das ist aber auch die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen, der eben sehr viel Geld kriegt, das teilweise fern von irgendeiner Relation ist für das, was dann am Ende geleistet wird. Das muss man auch so da kritisch sehen. Und das ist eben so eine Vorstellung, die die haben. Und damit kommen die eben auch in die Arbeitswelt. Und deswegen brauchen die ganz andere Sprünge. Und man merkt auch nach unten, dass das funktioniert. Da will einer 100.000 und man gibt den halt nur 50, der fängt dennoch an. Und man wundert sich, was ist da los? Ja, weil die einen ganz anderen Bezug zu Geld haben. Und man muss sich das auch so vorstellen, die sind schon so als Kinder groß geworden. Wenn ich 5 Paar Schuhe habe, sind alle 5 entwertet. Wenn ich zur Vorweihnachtszeit 4 verschiedene Adventskalender bekomme, sind alle 4 entwertet. Das heißt, insgesamt ist das, was ich konsumiere, auch viel, viel weniger wert, als es bei den Generationen davor war. Und deswegen verschiebt sich diese Relation sehr stark. Und das muss man eben auch mit betrachten.
Der Rüdiger Maas, provokative Worte, inhaltlich, glaube ich, sehr vieles, was deckungsgleich ist mit dem, was ihr seht, von der Wortwahl von gewissen Begriffen her, doch eher provokativ oder schwierig, Amelie.
Genau, also ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Das ist doch recht ein einseitiges Bild. Ich möchte auch betonen, dass das wahrscheinlich eher bei sozioökonomisch besser gestellten Leuten aus der Generation Z der Fall ist, aber längst nicht bei uns allen. Das muss man auch sehen. Also wir kommen nicht alle aus Familien, wo man Fernreisen gemacht hat und das neueste Handy sich leisten kann. Das heisst, ich glaube, da muss man doch auch differenzieren. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir einen anderen Bezug zu Geld haben, dass eben Geld für uns nicht mehr ein Mittel zum Zweck ist wie bei anderen Generationen, sondern ein Mittel zur Selbstverwirklichung und ein Teil von unserem insgesamten Wohlbefinden, von unserer Wellness quasi. Und dementsprechend gehen wir wahrscheinlich anders in eine Lohnverhandlung rein oder haben andere Erwartungen, wenn wir unseren ersten Job antreten. Aber eben, wir arbeiten viel, das muss man sagen. Viele von uns arbeiten noch nebendran, haben irgendeinen Side-Hustle und dementsprechend finde ich es vereinfacht zu sagen, wir bekommen quasi einfach alles auf dem Silbertablett serviert.
Also man muss differenzieren, der Begriff kapitalistisch provoziert natürlich eher, als das eben zum Dialog oder zur Differenzierung führt, Amelie, was du jetzt auch gebracht hast.
Gut, also wir leben im Kapitalismus. Wir sind in dieser Welt aufgewachsen. Das heisst, ich glaube, es wäre etwas falsch, wenn wir nicht auch so denken würden. Also wir sind so geprägt. Man muss aber auch immer sehen, das hat ja gute wie auch schlechte Seiten. Aber dass wir heute alle in einer Welt leben, wo man in der Schweiz jetzt viel konsumiert, das ist einfach eine Realität. Und natürlich macht das Generation Z genauso. Und wir haben einfach mit dem Internet nochmal ganz einen anderen Zugang, beispielsweise zum E-Commerce, als es Generationen vor uns haben, die wahrscheinlich noch mit dem Katalog irgendwie bestellt haben.
Wir konsumieren aber so viel, hat Rüdiger Maas gesagt, dass das, was man konsumiert, sich gegenseitig auch wieder entwertet. Ich habe dann nicht ein Paar Schuhe, die mir richtig Freude macht, sondern 7 Paar und kaum habe ich das, ist das wieder nichts mehr wert und ich brauche wieder etwas Neues, Janik.
Ja, klar gibt es die Beispiele, oder? Wahrscheinlich gibt es viele von diesen Beispielen, aber wegen dem darfst du eben nicht sagen, ja, alle von diesen Jungen denken so und schätzen die Sachen nicht. Ja, ich glaube, viele sind in einem guten Haushalt aufgewachsen, haben sich das können leisten. Du hast es vorher richtig gesagt, viele aber auch nicht. Und ich glaube, wegen dem ist es übrigens im Gegenteil, oder nein, nicht im Gegenteil, aber ich würde überhaupt nicht behaupten, dass junge Leute sagen, ja, wegen dem, Hauptsache, ich habe mal einen Job und mache das, aber Geld kann einen anderen Zugang zu Geld. Ich glaube, junge Leute, wenn sie in einen Job reinkommen, haben vor allem mal interessant, oder finden es vor allem mal interessant, viel zu lernen, weiterzukommen, sich können zu entwickeln, egal auf welcher Stufe. Und klar, wenn du gesamthaft weniger junge Leute hast, wir haben gesagt, es sind weniger Leute, und die kommen in einen Arbeitsmarkt, wo sie gesucht sind, ja, klar können sie vielleicht eine bessere Lehre auswählen, als sie vielleicht das mit dem Bildungsgrad vielleicht vorher hätten können, weil sie einfach mehr gesucht sind. Und ich glaube, nachher sind sie absolut bereit, sich weiterzuentwickeln. Also ich habe fast noch nie jemanden von den Jungen, der sagt, ja, Lohn ist das Einzige, was mich da abhält und das Wichtigste. Sondern es sind eigentlich sehr viele andere Sachen. Persönliche Weiterentwicklung, Wertschätzung, Klarheit, Teamkultur, die mindestens so wichtig sind und meistens wichtiger.
Und auch das wieder etwas, wo nicht nur eurer Generation entspricht, sondern irgendwo auch der Gesellschaft, dem Zeitgeist entspricht. Und ihr wieder eine Vorreiterrolle oder vielleicht eine Botschafterrolle auch für andere Generationen könnt einnehmen.
Genau, also wir werden ja länger auf dem Arbeitsmarkt sein als die Generationen vor uns, aufgrund von der gestiegenen Lebenserwartung und auch dem Rentenalter, wo die Tendenz eher hochgeht. Und das bedeutet, dass es uns eben im Job, wo wir doch viel Zeit verbringen, nicht nur ums Geld geht. Das Geld ist ein Faktor, aber eben die Teamkultur oder der Purpose dahinter ist genauso wichtig. Wir möchten auch einen Sinn sehen in dem, was wir machen, irgendetwas können beitragen zur Gesellschaft, zu unserer eigenen Verwirklichung. Und es geht uns nicht einfach darum, was am Ende des Monats auf dem Konto eintrifft.
Amelie und Janik, ich nehme mit aus dieser Podcast-Folge vom PostFinanz-Podcast. Generationen müssen weiterhin zusammenspannen. Wenn es ums Thema Financial Literacy geht, dann braucht es uns alle. Es braucht Finanzinstitute, es braucht Schulen, Bildungsinstitutionen. Es braucht aber auch den Familientisch, wo man miteinander über diese Themen redet. Wenn es um die Bankenwelt geht, dann machen die Banken sehr vieles richtig, können aber vieles besser machen, nicht nur für Generation Z, sondern für alle Generationen. Und im Endeffekt können wir als Millennials, ich zumindest bis, der Generation Z auch dankbar sein, dass sie teilweise eben ein bisschen Forscher sind und vielleicht auch ein bisschen Leute äußern als andere Generationen, weil ihr im Endeffekt damit nicht nur eure Interessen abdeckt, sondern auch am Puls der Gesellschaft unterwegs sind. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute da gewesen seid, Amelie Galladay. Merci vielmals.
Danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Und danke euch beiden für das sehr spannende Gespräch.
Danke euch, Janik Blättler, danke an dir.
Ebenfalls danke vielmals euch beiden. Mega spannend war für mich, ein paar neue Sachen mitgenommen. Und ja, alles Gute.
Und euch danke fürs Zuhören beim PostFinanz-Podcast. Ich bin der Stefan Lindy. Bis zum nächsten Mal.